free audio post-production by Alphonic.com.
Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast.
Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje
und Stefan.
Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung.
Los geht's. Herzlich willkommen zur Ich-Podcast-Episode heute mit einem ganz besonderen Gast wieder, die liebe Claudia. Hallo, liebe Claudia.
Hallo, ihr beiden. Grüßt euch.
Und natürlich hallo, Martje.
Ja, hallo, ihr beiden.
Die Claudia ist ein ganz besonderer Mensch, werden wir auch gleich hören. Und wir werden das natürlich verlinken, aber ich nehme schon mal vorweg, erziehungsbox.de. Jetzt gucken wir mal, wie wir da hinkommen, weil sie ganz viele tolle Sachen macht, die Claudia. Am Anfang, sei doch so lieb, liebe Claudia, stell dich einmal vor, wer bist du, aus welcher auch vielleicht beruflichen Richtung kommst du und wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du heute tust? Und dann kommen wir mal dazu, was du so machst.
Ja, also ich komme aus Neumarkt in der Oberpfalz, also in Bayern. Wir sind ganz schön weit voneinander alle entfernt. Mhm. Und habe schon immer, das war als Kind schon mein Wunsch, irgendwas mit Kindern zu machen. Also ich habe immer Babysitter und immer irgendwas gemacht. Ich hatte immer kleine Kinder irgendwie an mir dranhängen und habe Erzieherin gelernt, habe das auch echt mit Leidenschaft gemacht und habe da sehr gerne auch Elterngespräche geführt und habe da einfach gespürt, so Mensch, irgendwie geht die Intuition so weg. Ne? Es ist einfach immer alles so, da hat der gesagt und das muss man machen und die Förderung ist noch wichtig und hier und jenes. Und ich habe immer geguckt, komm mal wieder ans Bauchgefühl ran. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, na, das, was ich im Kindergarten kann, das kann ich auch mal in der Praxis anbieten, mache ich mich selbstständig. Sorry. Ich habe selbst zwei Kinder und ich habe ein bisschen gewartet, bis die so ein Alter haben, dass sie mich am Nachmittag nicht mehr so brauchen. Die sind jetzt mittlerweile 25 und 22. Und 2018 habe ich dann gesagt, so, jetzt mache ich die Praxis auf und habe so halb gearbeitet, Kindergarten, Praxis. Und habe aber gemerkt, ja, das ist gut, was ich schon so an der Pädagogik einfach mitbringe. Aber mir fehlt da einfach noch was. Und habe dann angefangen, eine Ausbildung zu machen in der Evolutionspädagogik. Was ich super interessant fand, weil es da sehr viel darum geht, zu verstehen, in welchen Gehirnbereichen sind wir unterwegs, wo sind die Blockaden, wie kann man Verhalten übersetzen und wie höre ich auf, Menschen zu bewerten. Sondern ich erkenne und ich zeige den Menschen, klein ob groß, hör mal, das kannst du schon und das andere gebe ich dir noch dazu, aber ich nehme dir um Gottes Willen nichts von deiner Art, von deinem Verhalten, von deinem Sein weg, weil alles hat immer seinen Grund, seine Berechtigung und das macht dich aus. Und das habe ich lange Jahre dann gemacht und habe dann aber auch irgendwann im Kindergarten aufgehört zu arbeiten, weil die Praxis hat Fahrt aufgenommen, es kam noch Familiencoaching dazu, es kam Trauerbegleitung dazu. In der Corona-Phase habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht zur Traumapädagogin, um da auch noch ein bisschen mehr Hintergründe zu haben, was passiert denn, wenn man Trauma erlebt. Und dann die frühkindlichen Reflexe sind wir dann so hier über meine Praxis gepurzelt durch Webinare und bin dann bei einer Ausbildung gelandet. Stefan, die hast du auch genossen und bist ja auch Ausbilder Kinflex. Mhm. Und habe dann dort im Institut auch noch eine Venus-Ausbildung gemacht. Und dann wollte ich eigentlich erstmal nichts machen. Dieses eigentlich.
Mhm. Wer kennt das nicht?
Wer kennt das nicht? Und dann kam ja jetzt noch diese ganzheitliche Linkshandtherapeutin noch dazu, weil mich das unfassbar interessiert hat. Gerade ich bin selbst Rechtshänder, aber gemerkt habe, was eigentlich mit unseren linkshändigen Menschen so ist, also was die alle so durchhalten oder wie sie sich umdenken müssen, flexibel sein müssen, also schon wieder Gehirnarbeit. Und ja, das mache ich gerade aktuell. Was mache ich noch? Ich mache auch einen Podcast.
Der ja, wollte ich gerade sagen, du bist ja Podcast-Kollegin. Ne?
Genau, das ist einfach so eine Herzensangelegenheit, weil es einfach darum geht, im Grunde immer Leichtigkeit in die Familien zu bringen. Andere Blickwinkel, andere Perspektiven, immer zu gucken, was passt zu euch. Dann habe ich auch mal so ein bisschen, ja, zwei Bücher rausgebracht. Einmal geht es um Gefühle, es ist ein Gefühlsbuch für Kinder. Eins ist eher so zur Reflexion für Eltern gedacht. Und aktuell ist noch ein Buch oder eher ein Comic für Kinder, die Schwierigkeiten haben im Lesen, die das B und D verwechseln. Und da habe ich einen Comic entwickelt. Und das ist jetzt noch im Reifungsprozess oder sagen wir mal so, es ist gezeichnet, es ist, die Sprechblasen sind da, jetzt geht's gerade raus an Probeleser und dann hoffe ich, dass es irgendwann mal in den Händen der Kinder ist. So, das bin ich.
Genau. Mach mal ganz kurz, damit wir das nicht vergessen, weil die Menschen, die hier den Podcast hören, die sind ja Podcast interessiert. Wie heißt dein Podcast?
Abenteuer Eltern.
Abenteuer Eltern, sehr spannend. Werden wir auf jeden Fall verlinken.
Schön.
Richtig, richtig toll. Jetzt gibt's ja so, wir sind immer sehr praktisch hier veranlagt und du hast ja viele Sachen erzählt, die du machst und die du gelernt hast. Und wenn ich so auf deine Webseite gucke, dann ist ja da am Anfang so, was ist die Erziehungsbox? Und da ist so ein Ding, was mich anspringt, weil ich das auch ganz viel höre in der Praxis und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Da steht nämlich Themen wie zum Beispiel an dritter Stelle immer diese Wutausbrüche. So, das ist ja nicht so selten in unserer Gesellschaft, jedenfalls gefühlt. Das ist natürlich so eine Auswahl, die zu uns kommt als Kinder- und Jugendcoaches und so. Aber was, erzähl doch mal so, was sind deine Erfahrungen? Woher kommt das vielleicht? Was können wir Eltern mitgeben? Was können wir Kinder mitgeben, um da mehr Frieden in die Familien zu bringen?
Im Endeffekt ist es erstmal wichtig, dass es ganz normal ist, dass diese Wut da ist und dass die Kinder das lernen, also mit Frust umzugehen. Es hat ja immer was damit zu tun. Ich stelle mir was vor, wie ich das gerne möchte. Und jetzt sagt vielleicht einer nein oder aus irgendwelchen Gegebenheiten kann ich es nicht oder es funktioniert halt jetzt nicht. Ne? Und das ist etwas, was so ein bisschen aus Generationen kommt. Da brauchst du zwar nicht so wütend zu sein, das stell dich jetzt mal nicht so an. Das tragen wir wohl irgendwie noch in uns. Und erstmal gebe ich den Eltern ganz klar, es ist in Ordnung, dass dein Kind wütend ist und dir das erstmal zeigt. Wichtig ist, dass du dem Kind auch anerkennst, hey, ich sehe, dass du wütend bist, kann ich verstehen. Und nicht das Gegenteil, da brauchst du jetzt nicht so wütend sein. Selbst wenn bloß der Lolli runtergefallen ist und man sagt, ich habe doch noch 20 in der Schublade, dann holen wir halt einfach noch einen. Nein, aber es geht doch jetzt um die Situation und um diese Frust auszuhalten, um diese Wut. Und ich erkläre den Eltern auch immer, wie wichtig es ist, dass wir das anerkennen, weil ich in der Praxis viele Erwachsene habe, die mit Burnout oder sonstigen Dingen kommen, weil was passiert? Gefühle wurden weggedrückt, das Gefühl, ich bin nicht richtig. Und dann komme ich später gar nicht mehr an meine Gefühle ran, weil sie ja eigentlich nicht okay sind. So. Und das ist das Erste, was ich sage, die Gefühle sind in Ordnung und völlig normal, dass dein Kind jetzt lebt, weil du hast keinen kleinen Erwachsenen vor dir stehen, sondern du hast ein Kind mit einem Kindergehirn vor dir stehen. Und das funktioniert einfach anders. So. Und das andere ist dann natürlich, ja, wie gehe ich damit um? Was mache ich denn dann, wenn mein Kind so wütend ist und wenn es sich so aufführt? Und dann frage ich immer, ja, was machst du denn dann? Ja, dann sage ich halt, es soll halt jetzt mal aufhören. Jetzt ist aber auch mal gut. Und dann schreien wir alle. Und dann hört es einfach nicht auf. Und dann sage ich, ja, den Knopf kann ich dir jetzt auch nicht sagen zum Ausschalten. Das Wichtige ist erstmal, dass du erkennst, dass es das Drama von deinem Kind ist und nicht dein Drama ist. Und du darfst es begleiten. Und begleiten heißt erstmal durchatmen. Erstmal gucken, ist es wirklich so schlimm. Und dann eine Gehirnbrücke zu bauen. Das erkläre ich immer so ein bisschen. Eine Gehirnbrücke hat was damit zu tun, dem Kind was vorzuleben, damit sie es regulieren kann. Wenn ich dann auch hier reinkomme und rumschreie und mache, dann lerne ich meinem Kind, ja, so gehen wir damit um. Wenn ich aber erstmal durchatme und sage, boah, du bist jetzt echt sauer, ne? Das merke ich gerade. Boah, kann ich verstehen. Und auch mal abwarte und nicht das Kind zutexte, dass es nur dagegen wieder schreien kann, dann habe ich ja schon ganz viel geschafft. Also ich erkläre es auch immer mit, vielleicht kenne manche Snoopy. Da gibt's so dieses Ding, wo die Kinder in der Schule sind und die Lehrerin vorne ist und die macht immer wah, 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 wah. Man weiß gar nicht, was sagt die da vorne. Und so ähnlich ist es auch beim Wutanfall von einem Kind. Es kommt nicht an. Weniger ist mehr. Und dazu sage ich aber auch immer, das wird nicht immer gelingen, weil wir sind einfach Menschen. Wir haben auch ganz viele Situationen am Tag, die uns auch stressen und wir können nicht immer nur entspannt und locker, aber das können uns unsere Kinder auch verzeihen und wir können immer danach auch sagen, ja, wir waren jetzt da auch ein bisschen drüber. Ja, wir wollen nicht die perfekten Eltern sein, weil das geht nicht und das sollen unsere Kinder auch nicht so erleben, weil Kinder sollen ja auch nicht, müssen ja auch nicht perfekt sein, sondern wir sind Menschen. Mhm. Aber das ist das, so diese Sachen, das ist das Drama von deinem Kind, mach es nicht zu deinem Drama, begleiten und es gibt nicht den Ausknopf. Die Wut muss durch, wir müssen da manchmal als Kapitän mit dem Schiff durch den Sturm steuern, wird schon wieder irgendwann.
Ne? Wie sind deine Erfahrungen da so, die Wut körperlich rauszulassen, also Boxsack, solche Sachen und zu sagen, hier, ne, da kannst du dich mal richtig austoben?
Ja, das ist an sich eine gute Idee, aber tatsächlich wollen die Kinder das in dem Moment nicht. Also ich sage dann auch, wir haben ja dieses Wutkissen und drückt die Hände zusammen oder ich habe dann auch manchmal so, wo ich so Wutmonster auf Blättern habe und die darfst du richtig zerknüllen und an die Wand pfeffern und zerreißen. Manchmal macht es die Kinder aber tatsächlich noch wütender, weil die jetzt eigentlich nicht mit was anderem abgelenkt werden wollen, sondern die wollen jetzt, ne? Und ich höre es ganz oft, dass die Eltern sagen, ja, es biete ich zwar in dem Moment an, aber die nehmen es einfach nicht an. Mhm. Also es gibt vielleicht Kinder, bei denen funktioniert es, aber es geht nicht immer. Und ganz ehrlich, wenn ich an mich denke und ich zum Beispiel jetzt mit meinem Mann mal so eine hitzige Diskussion habe und der würde dann sagen oder ein anderer würde sagen, hier hast du mal ein Kissen, hau mal rein. Nee, also dann würde ich sagen, nee, ich kann jetzt da nicht reinhauen, weil ich habe gerade Stress mit was anderem. Ne? Also das sind so Sachen, man kann damit schon arbeiten und man kann es mal anbieten und vielleicht wird es auch mal angenommen. Aber dass es die Lösung ist, glaube ich nicht. Ist jetzt die Erfahrung, die ich in der Praxis mache damit.
Ja, ja. Und was sind so deine Ideen, wenn, weil es gibt ja auch Kinder, die die Wut dann einfach an anderen Menschen, an anderen Kindern auslassen. Hm. Das ist ja dann nochmal eine Stufe schwieriger. Was sind, wären da so deine Ideen, wenn das heißt, was weiß ich, ja, der Vater haut dann immer seine Schwester, ja, weil die ist kleiner und wenn der wütend ist, dann geht er auf die los und prügelt auf die ein und sowas. Hm.
Ja, also im Endeffekt, sagen wir mal so, wenn es Geschwister, also wenn wir jetzt mal nur bei Geschwistern sind, ne, wenn es um Geschwisterstreit geht, da ist es immer ganz wichtig, ich spreche immer von der Moderationsjacke und von der Schiedsrichterjacke. Ne? Mhm. Also warum die Kinder oftmals so hinhauen oder wissen halt verbal sich nicht mehr zu wehren oder fühlen sich ungerecht behandelt. Weil wir als Eltern oftmals meinen, wir müssen Konflikte bewerten oder lösen. Also wir müssen der Schiedsrichter sein und sagen, wir hatten jetzt angefangen und darfst du ja nicht. Und dann kriegt der andere halt irgendwann mal was ab. Und die Kinder lernen mit der Zeit auch, dass natürlich Hauen nicht das ist. Das können wir ihnen erklären, das können wir ihnen zeigen. Wir können ihnen sagen, du, dann musst du einfach mal durchschnaufen und weggehen. Aber wir können es nicht so komplett verhindern, dass das so ganz weg ist. Kinder werden auch mal körperlich. Und das heißt jetzt nicht, dass wir das gut finden. Wir können immer nur sagen, du, das gefällt mir überhaupt nicht. Ist ja auch oft, dass Kinder in der Wut die eigenen Eltern angreifen. Ne? Mhm. Und hingehen, aber da darf ich auch mich schützen und darf auch weghalten und darf sie auch wegdrücken. Ja, also da muss ich jetzt nicht das aushalten und sagen, ja, dann muss ich ja zurücklangen. Das Wichtige ist, diese in die Ruhe zu kommen und ihnen zu sagen, da ist eine Grenze. Und wenn wir mal sehen, wann ist denn das? Wann hauen die Kinder? Das ist oft so, eineinhalb, mit 2 Jahren starten die so, ne, mit Beißen und Hauen. Und dann geht es manchmal schon auch bis ins Grundschulalter. Aber ich sag mal, dann ist es in den meisten Fällen durch. Also wenn es dann ins Jugendalter ist, dann haben wir ganz andere Themen, dass da einer wirklich schlägert. Aber wir müssen da auch manchmal ein bisschen Unterschiede machen. Bei Jungs, das hat so ein bisschen auch was mit Kräftemessen, Rangeln zu tun. Also wir als Frauen haben da oft unser Thema damit, ja, wir können doch immer über alles reden. Aber Jungs müssen auch manchmal körperlich das miteinander klären, was nicht heißt, dass ich jetzt sage, ja, hau dir mal eine rein, dann ist alles gut. Nein, aber das ist ein bisschen Kräftemessen. Ja, und es gibt eine Grenze. Und die lernen die Kinder auch durch uns, weil wir sagen, finden wir gar nicht gut. Oder bei uns zu Hause war es so, bei meinen Kindern gab es auch eine Phase, ne, wo die sich immer gegenseitig erstmal ordentlich, ne? Und da habe ich auch als Mama gesagt, möchte ich nicht, was machen wir denn, wenn das passiert? Und dann sind die Kinder draufgekommen, haben gesagt, okay, wer zuerst hinhaut, der muss für den anderen was machen. Okay, und was soll der machen? Und dann sind sie drauf gekommen, der muss mein Zimmer aufräumen. So, das war denen ihr Plan. Und es war interessant, weil klar, irgendeiner hat mal hingeschlagen, das war halt noch so aus dem Reflex, so, ne, was da kann. Und der andere konnte aber sofort aufhören und sagen, ah, jetzt hast du mich geschlagen, jetzt musst du mein Zimmer aufräumen. Und das war sofort dann beendet, weil keiner wollte, während der andere auf dem Königsstuhl saß und sagt, da hinten liegt noch was und hier liegt noch was, ne? Das war ja so ausgemacht. Ja. Das haben die einfach rausgekriegt. Und ich glaube, man muss es ins Bewusstsein kriegen, aber auch als Eltern manchmal so ein bisschen gechillter sein und nicht sagen, mein Kind wird ein Schläger und weiß ich was. Ja. Das ist so eine Phase, die Kinder haben. Und ich finde die Jungs oftmals mehr, die Mädchen zwicken manchmal so ein bisschen. Ja. Aber Jungs sind körperlicher und ja.
Ja.
Ich das hoffe, dass jetzt die Antwort Thema. So reicht.
Ja, super. Ich meine, das ist natürlich etwas, da können wir ja irgendwie stundenlang drüber reden, aber ich finde, du hast auf jeden Fall super gute Ideen mitgegeben, aus meiner Sicht. Mhm. Ein anderes Thema, was du ja auch auf deiner Webseite stehen hast, direkt darunter, Grenzen setzen, aber wie? Ich habe nämlich den Eindruck, dass, wenn ich das vergleiche, so, ich weiß jetzt nicht, was du für ein Jahrgang bist, musst dich hier auch nicht outen, Claudia, aber
73, kein Thema.
Okay, also hast du 3-4 Jahre Vorsprung von Martin und mir, wir sind nämlich ein Jahrgang, nämlich 77. Und wenn wir zurück in unsere Kindheit und Jugend gucken, da habe ich so das Gefühl, im Vergleich zu heute gab es viel, also die Grenzen waren viel strikter gesetzt. Und wenn ich das vergleiche, was meine Eltern erzählt haben, wie das da lief, ja, dann war das ja nochmal viel mehr. Und ich glaube, das ist doch ein Thema bei vielen Eltern, weil sie auf der einen Seite ihren Kindern Freiraum lassen wollen, aber auf der anderen Seite merken, okay, wenn ich überhaupt null Grenzen setze, dann, ich mache jetzt mal so ein, vielleicht ist das Beispiel blöd, aber dann essen die auch mit 18 noch mit den Händen, ja, und mit den Fingern. Vielleicht ist es ja auch in Ordnung, aber jetzt so als Beispiel, ja. Also dann ist es einfach nicht so, dass wenn wir am Tisch sitzen, essen wir mit Messer und Gabel und das auch in der Art und Weise, ja, und halten jetzt die Gabel nicht irgendwie hier wie eine Mistgabel oder so, ne? Was sind denn so deine Erfahrungen, deine Ideen zu dem Themenkomplex?
Ist ganz spannend, weil das gerade wohl auch ja, bei vielen ein Thema ist. Ich habe da einen Vortrag dazu und bin da unterwegs und werde immer wieder gebucht in vielen Kitas, Grenzen setzen aber wie. Und das Spannende ist, dass es oft in Kindergärten mittlerweile so ist, dass wenn Elternabende angeboten werden, dass vielleicht von 150 vielleicht 5 drin sitzen und sich das anhören. Ja. Der Bedarf gar nicht mehr so da ist oder die Zeit vielleicht auch nicht da ist, ne, weil man genug anderes noch hat. Aber das Thema Grenzen setzen hat tatsächlich die Turnhallen wieder gefüllt. Also da waren selbst dann die Erzieher ganz erstaunt, dass dann, obwohl teilweise der Abend selbst bezahlt werden musste von den Eltern, weil ich ja ein bestimmtes Honorar habe, wurde bezahlt und es war voll. Also du siehst, dieses Thema ist sehr brisant. Mhm. Es kommt daher, weil wir so einen Schwung haben von dieser bedürfnisorientierten Erziehung. Das ist so ein bisschen falsch verstanden worden ist und auch manchmal in den Medien auch wirklich ganz, ganz schrecklich, finde ich, also in meiner Welt vorangetrieben worden ist. Das heißt, bedürfnisorientiert, ich muss für mein Kind alles tun, alle Bedürfnisse sofort erkennen. Ich gehe jetzt nicht von der Zeit aus, wo wir ein Baby haben. Das ist was anderes. Ja. Ne? Ja. Aber wenn mein Kind es möchte, dann muss ich das ermöglichen. Und sonst bin ich schlecht als Mama oder als Papa. Und das macht natürlich dann irgendwann extrem Stress in den Familien und Grenzen setzen. Also nein, kennt mein Kind ja eigentlich nicht. Also soweit war ich auch hier schon in der Praxis, ne? Dass also wirklich ein Kind Nein nicht kennt und ich Nein gesagt habe und das Kind mir hier die Praxis fast zerlegt hat. So. Was sage ich den Eltern? Also, Grenzen setzen ja unbedingt. Und was sind das für Grenzen? Es geht immer um deine persönlichen Grenzen. Ja, ich mache mal ein Beispiel. In der Familie, ihr seid zu Hause und die Kinder spielen, aber unfassbar laut. Jetzt kann das für den einen völlig okay sein. Und er sagt, ja, die spielen ganz toll. Jetzt sind sie halt mal laut. Habe ich gar kein Thema damit, lasse ich sie. Es gibt aber vielleicht einen anderen Tag, wo du sagst, so boah, ich habe heute echt Kopfschmerzen, ne? Oder ich muss noch irgendwas machen und jetzt ist mir das gerade zu laut. Dann ist das eine andere Grenze, die du hast. Und das kannst du deinen Kindern sagen. Das sind Grenzen setzen. Pass auf, mir ist es zu laut, wenn ihr so spielen wollt und ihr das braucht, dann bitte raus oder ins Zimmer und Tür zu, aber das halte ich hier nicht aus. Das ist eine Grenze. Also Kinder lernen, dass Grenzen unterschiedlich sind, auch von den Eltern. Der Papa kann eine andere Grenze haben wie die Mama. Aber es muss in der Familie trotzdem dann in manchen Situationen natürlich zusammenpassen. Also wenn der eine sagt, lass sie doch spielen, das ist in Ordnung, wenn es zu laut ist, und der andere sagt, nee, du, mir ist es zu viel, dann muss man nach dem gehen, dass sich jeder wohlfühlt. Das dürfen Kinder erleben, dass Grenzen variabel sind und dass ich auch für meine Grenzen dann einstehe. Und da kommt eben dieses Ding, wenn das Kind aber dann das nicht möchte und ordentlich heult und schreit und sonst was macht, dann knicken viele Eltern einfach ein, weil sie sagen, ach, dann ist doch egal, oder naja, ich halte es nicht aus, dann gehe ich lieber nicht da rein. Was aber auch heißt, ich gehe nicht in die Beziehung rein, was aber auch dazu führt, dass das Kind dir nicht glaubt, dass du es wirklich auch so meinst. Und wenn ein Kind da wütend ist, dann kann ich ja sagen, ich sehe, dass du jetzt echt wütend bist und das nicht magst, aber ich bleibe trotzdem beim Nein, weil das für mich jetzt wichtig ist. Es geht aber auch irgendwann so, dass man sagt, man kann Grenzen verhandeln, wo ein Kind vielleicht sagt, du, könnte man das nicht so und so machen, und du für dich schaust, Mensch, hast recht, könnten wir auch so lösen. Aber es wird auch mal ein Nein geben. Und ich glaube, das, was du vorhin angesprochen hast, Stefan, aus den vorhergehenden Generationen, das waren Grenzen, die viel mit Angst besetzt waren.
Ja, ja, ja.
Ja, das waren wieder andere Grenzen. Also wenn du das nicht machst, und dann sage ich es aber Papa, wenn der heute Abend kommt. Oder lauter solche Dinge, die eher mit Angst besetzt waren. Und da musste man sich so ein bisschen raus befreien, weil das uns nicht gut getan hat. Aber jetzt ging es natürlich, wie so oft ist, in so andere Extreme. Und deswegen sage ich, Grenzen sind wichtig, weil Kinder brauchen die Grenzen, um sich daran zu orientieren. Wir sind die Leitplanken. Ja, wir müssen das vorgeben, weil unsere Kinder suchen ja schon, also als Babys im Mutterleib haben sie ihre Grenzen. Wenn sie auf der Welt sind, merken wir oft, wir nehmen sie in den Arm, wir geben ihnen da auch Grenzen, wo sie sich sicher fühlen. Und das ist auch später Grenzen setzen, hat auch was mit Orientierung zu geben, damit sie sich gut, sehr, sehr gut entwickeln können. Und wir dieses schlechte Gewissen nicht brauchen, weil wenn wir ihnen zeigen, guck mal, hier ist meine Grenze, lerne ich aber auch dem Kind, du darfst auch auf deine Grenzen auch gucken, ja? Wenn ich das aber nicht zeige, dann lernt ein Kind das auch nicht und denkt, okay, wenn andere was brauchen, dann nehme ich, dann wird wohl das andere wichtiger sein. Und sie sollen auch lernen, hey, ich als Mama bin wichtig, ich als Papa, wir als Familie, du auch, du bist wichtig. Und zum anderen gibt es noch dazu, dass es Familienregeln gibt, die unverhandelbar sind. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn wir am Tisch sitzen, sind die Handys nicht da.
Mhm.
Das sind Familienregeln, die gelten, da würde ich mal sagen, für alle. Es gibt aber auch Familienregeln, die rollenabhängig sind. Also zum Beispiel, wenn ich den Fernseher anmache, habe ich vorher zu fragen, muss der Papa nicht und die Mama? Sondern das ist rollenabhängig. Ja, du als Kind fragst mich bitte und gehst nicht einfach hin. Ja, also das ist sehr unterschiedlich, wie es in Familien gelebt wird. Also man muss ja nicht jetzt sagen, das muss bei allen so sein, aber es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach nicht verhandelbar. Die sind in unserer Familie so. Punkt. Und Grenzen hat wieder was mit dem Persönlichen zu tun.
Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, mit der Orientierung, also einen Schritt zuvor. Denn wenn man Kindern gar keine Grenzen setzt und auch vielleicht keine Regeln hat, also wenn die einfach machen können, was sie wollen, könnte man das ja so sagen, die dürfen machen, was sie wollen, weil ich will, dass es denen gut geht. So. Aber es ist ja eben auch, es schwingt ab einem gewissen Punkt ja auch mit, dass es mich gar nicht interessiert, was das Kind macht, oder? Also das, ja, wenn es zum Beispiel für einen 15-Jährigen keine Nachhausekommzeit gibt und der ist jeden Abend bis 3, 4 nachts unterwegs, kann man ja sagen, ja, der hat keine Grenze, der darf rausgehen, solange er möchte. Aber eigentlich ist es ja Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und man kann da ja jetzt nicht behaupten, dass es einen wirklich groß interessiert, was das Kind macht und wo es ist. Also ich habe oft das Gefühl, Grenzen setzen ist so negativ besetzt. Dabei ist es genauso positiv, ne? Je nachdem halt, wie man die Grenzen setzt, wie sinnvoll, wie viel Liebe da drin steckt und wofür. Also nicht einfach nur, das ist so, weil ich das sage, sondern warum ist das so, ne?
Genau, und ich merke das auch, dass Kinder, die ja suchen, je massiver ein Kampf, also je stärker ein Kind ist und je lauter das Kind ist und je mehr Probleme eigentlich zu Hause sind, umso mehr sucht das Kind ja die Grenze. Die suchen danach, bis sie es bekommen. Natürlich, also ich habe hier mal einen Jugendlichen da gehabt, Katastrophe. Der saß hier völlig so, der ist mir fast vom Stuhl gerutscht. So saß der da. Die Mama drüben hat auf der anderen Seite am Stuhl hat geweint und macht überhaupt nicht mit und kommt nicht nach Hause. Und dann hat, es war ein Mädchen, hat dann so gesagt, na guck mal, wie sie sich wieder aufführt. Schau mal, heult sie gleich wieder. Ne? Und ich habe dann irgendwann so auf den Tisch so ein bisschen drauf und habe gesagt, so, jetzt reicht's aber mal hier. Was ist denn hier los? Und in dem Moment gibt's einen Ruck bei dem Kind und sagt, ja, ich kann ja eh machen, was ich will. Meiner Mama ist ja egal. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Und das hatten wir einfach nur geklärt und ab dem Zeitpunkt war es klar. Ne? Hat die Mama verstanden und das Kind verstanden. Und wir müssen halt nicht, also viele sagen, ja, wir sind ja noch so klein. Ja, nur das ist die Zeit, wenn unsere Kinder klein sind, wo es so, ich sag mal, diese Erziehung ist, ne? Dieses, es geht nicht ums Ziehen. Da meinen immer alle, ach, wir müssen unsere Kinder ziehen. Nein, nein, Erziehung heißt was anderes, ne? Also miteinander einen Weg zu gehen und so ein bisschen den Kindern zu zeigen, hey, egal was kommt, ne, ich bin da und ich stehe da, wie so der Fels in der Brandung. Du kannst da mal hinschwappen, aber ich stehe einfach da und ich begleite dich, weil wenn sie in die Pubertät kommen, brauchen sie Eltern, auf die sie sich verlassen können. Und wenn wir das ein bisschen auch vor Augen haben, dass es einfach wichtig ist, in der Pubertät brauchen wir damit nicht mehr anfangen. Ne? Da ist dann oft zu spät. Also wir müssen von vornherein einfach unsere persönlichen Grenzen klar machen.
Hm. Merkt ihr das, Stefan? Bei uns ist der Zug abgefahren.
Was sind denn so jetzt in letzter Zeit so die aktuellen Themen, die du vor allen Dingen in der Praxis siehst bei dir?
Hm. Ja, tatsächlich ist es viel so dieses Familienkonstrukt, dieses in dieser schnelllebigen Zeit wieder so Zeit füreinander zu finden und nicht, wie es funktionieren müssen. Also es ist oft so, ja, das klappt nicht und das geht nicht und dann führen sie sich da auf und dann brauchen wir da und ich schaffe das überhaupt nicht. Und ich sage, ja, herzlich willkommen im Familienalltag. Ja, also das anzunehmen, das ist eine große Arbeit und auch mal zu sagen, also ich sage immer aus der Jugendsprache, chill mal deine Base. Ne? Also seht es mal nicht alles so ernst, mach mal ein bisschen locker. Das gehört einfach dazu, da ist ein großer, ja, große Sache, aber es ist auch sehr, sehr viel mit Verhaltensblockaden. Ich habe immer mehr Kinder, die schon in der ersten Klasse nicht mehr beschulbar sind und wieder abgeholt werden müssen. Das ist ein großes Thema. Und alles, was mit Lernen auch zu tun hat, gerade so irgendwie das Lesen und Schreiben hat auch einen sehr großen Stellenwert bei mir, gerade in der Praxis. Aber ich könnte jetzt gar nicht so sagen, was so an der Spitze ist. Es sind viele verschiedene Themen eigentlich, die rund um die Familie einfach da sind. Aber
ja. Lass uns da nochmal reingehen mit nicht beschulbar und auch lesen und schreiben. Hast du eine Idee, woran das liegt? Also wo das herkommt, was der Ursprung ist?
Es sind wirklich viele unterschiedliche Mosaiksteinchen, würde ich sagen. Also was mir auffällt, wie das halt immer so ist, wenn man sich mit Themen beschäftigt. Ich kann tatsächlich erkennen, dass es viele Linkshänder sind, die Themen gerade mit Lesen und Schreiben haben, weil diese Art des Schreibens für sie sehr anstrengend ist, weil sie oft mit dieser Hakenhand schreiben und das fürs Gehirn unfassbar anstrengend ist und ermüdend ist. Und ich meine, dass sie so beschäftigt sind, irgendwie jetzt da klarzukommen, dass sie manche Dinge inhaltlich dann nicht mitkriegen. Das ist sowas. Und tatsächlich, ja, vieles auch zu früh an Medien zu sitzen, das Gehirn nicht dieses Rausgehen, Bewegung, diese Motorik, die wir brauchen, ne, sondern relativ früh an Medien gewöhnt zu sein und dann da ja von der Gehirnentwicklung manchmal noch nachholen dürfen. Ja, also einfach, da muss ich viel gucken, wo ist denn der Stress drauf oder auch der Druck zu groß ist. Das Kind müsste aber jetzt schon da und da sein. Das Kind müsste aber jetzt schon so und so viele Wörter lesen. Das Kind müsste, ja, dann schauen wir aber woanders hin. Das Kind ist motorisch meinetwegen beim Rad oder kann Flickflack machen oder weiß ich, ist im kreativen Bereich total weit. Was halt nicht so im Fokus ist, wo ich immer wieder sagen muss, ja, wir können es unterstützen, aber wir haben halt unterschiedliche Säulen unserer Entwicklung. Und nur weil die Schule eben jetzt das Lesen genau jetzt da braucht, heißt ja nicht, dass dein Kind jetzt im Moment es abgreifen kann. Also da auch wieder ein bisschen ins Gechillte reinzugehen, sondern wir können es unterstützen, wir können da ganz viel machen. Da habe ich auch so ein Programm, wenn es jetzt wirklich um diese Rechtschreibschwäche geht, mache ich auch in der Praxis. Aber vieles ist wirklich einfach so, guck mal, was dein Kind alles andere kann. Und jetzt geben wir ihm mal die Zeit und machen nicht diesen Druck, weil der macht es ja nicht einfacher.
Es ist ja auch total spannend, mal abgesehen davon, dass jedes Kind das zu einem anderen Zeitpunkt lernt, aber auch ein Kind, also in der ersten Klasse sind ja Kinder, die teilweise fast ein Jahr Unterschied haben im Alter, ne? Dass die alle am gleichen Tag auch ready sind, irgendwas Bestimmtes zu lernen, ist ja auch eigentlich utopisch.
Ja, ganz sicher. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Jungs und Mädels sind in einer Klasse. Und die sind auch unterschiedlich unterwegs. Ja, also die Jungs müssten, ich würde halt meinen, schreiben oder so oft ganz anders lernen oder auch viel mehr in Bewegung machen. Die sind halt da, ne? Die Mädels sind halt rein vom gehirntechnischen feinmotorisch erstmal dran, was ihnen zugutekommt in unserem Schulsystem. So.
Und natürlich auch Geschwisterkinder, ne? Meine Schwester, die ist 3 Schuljahre vor mir gewesen und ich fand das total toll und wollte immer schon mitlernen. Und als ich dann in die erste Klasse kam, kannte ich halt schon viele Sachen, weil sie mir die gezeigt hat, weil sie es auch toll fand als große Schwester. Guck mal, das ist das A und so, ne? Und ist auch in meinem Namen und wichtig und so. Das ist ja auch ein Unterschied, ob man das immer sieht und mitmachen will oder ob man eben keine älteren Geschwister hat und das gar nicht so sieht, was ist eigentlich Schule.
Ja, ganz genau. Also es gibt so viele Faktoren, die dazu führen, ob ich da mitmachen kann, ob ich es schaffen kann, ob ich es schon kann, ob ich noch brauche. Da müssen wir immer ganz individuell gucken, um was es geht. Und manchmal muss ich auch sagen, lasst mal die Kinder zu Hause und kommt mal ihr Eltern bloß her. Weil da auch bestimmte Dinge sind, ne? Wo wir erstmal hingucken dürfen.
Ja. Sehr schön. Sag doch nochmal, liebe Claudia, du hast ja einen Podcast und ich gehe einfach mal davon aus, dass da auch ganz viele Themen angesprochen werden. Vielleicht magst du nochmal da so ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, dass viele Menschen, die das jetzt gehört haben, sagen, boah, wie interessant ist das denn? Ich möchte mehr erfahren. Sprich mal zum Podcast so ein bisschen was. Gibt's da, werden da diese Themen angeschnitten oder singst du da nur Liedchen oder was sind da so typische Inhalte in deinem Podcast?
Also der Podcast ist einfach.
Nur streiche ich natürlich bei Liedchen singen, ne?
Weil ne? Liedchen singen wäre ja auch nicht schlecht, genau. Könnte ich auch mal machen. Also im Endeffekt geht es darum, andere Blickwinkel und Perspektiven, Tipps zu geben zu allem, was das Elternsein ist. Also es ist, sag mal, zum Beispiel, Gefühle sind richtig und wichtig. Oder zum Beispiel, wenn aus Eltern Großeltern werden. Das ist eine Folge, die viel angehört wird, weil das halt einfach auch eine andere Rolle ist, die man einnimmt, was man da so gegenseitig auch so vielleicht verstehen darf. Es gibt manchmal Interviewgäste. Ich habe jemanden da, die über Linkshändigkeit erzählt, bei der ich jetzt auch die Ausbildung mache. Oder ich habe einen jungen Mann, der eine ADHS-Diagnostik gehabt hat oder hat als Kind und der ist jetzt 18 und mit dem habe ich mal drüber gesprochen. Jede 5. Folge ist bei mir aber eine Folge, die heißt 5 Minuten für dich. Die ist kurz und da gibt's vielleicht mal eine Meditation oder eine kleine Geschichte oder ein Klangerlebnis. Ich war bei jemandem, die macht mit Klangschalen was. Da haben wir da mal was rein. Also rund um Erziehung, Hausaufgabenthema, Lernen, was ist noch drin? Auch dieses, was ist mit den Wutausbrüchen, Grenzen setzen, ach so, was mir da immer gerade so einfällt, was da so in der Praxis ist. Es sind jetzt 70 Folgen. Die eine musste ich jetzt löschen, weil da war was der eine dann nach einer Zeit gesagt hat, oh, das wollte ich doch nicht sagen, die habe ich jetzt vor kurzem rausgenommen, die muss ich mit was anderem füllen. Aber so sind 70 Folgen und habe jetzt gerade eine kleine Sommerpause gemacht und jetzt geht's bald wieder los, Mitte September. Geht's wieder weiter und jetzt kommen auch ein paar Folgen über frühkindliche Reflexe auch mit drin.
Sehr schön. Ja, ich habe gesehen, die eine Kollegin, die neulich bei uns auch mal war, dass die auch mit dir ein Interview gemacht hat. Das ist ganz, ganz toll.
Und mit der kommt jetzt noch ganz viel, weil wir gesagt haben, es reicht uns noch nicht. Und wir dröseln jetzt noch so ein paar Reflexe noch ein bisschen intensiver, auch jetzt nicht alle, aber wo wir denken, die sind wichtig. Die haben wir jetzt noch ein bisschen mit rein. Das wird jetzt so eine kleine, ich glaube 4 Folgen sind.
Ja, genau. Richtig, richtig toll. Dann sag doch auch nochmal, wie kann man sonst zu dir Kontakt aufnehmen? Hast du eine Webseite? Bist du auf Insta, auf Facebook? Wir werden das dann alles verlinken, aber es gibt ja Menschen, die sind akustisch sehr stark unterwegs. Wie kann man Kontakt aufnehmen?
Also erstmal ganz klassisch über die Homepage, ne? Erziehungsbox kann man mich finden, wenn man das eingibt. Dann habe ich Instagram und Facebook. Das ist auch über Erziehungsbox. ich bin jetzt tatsächlich auch auf TikTok. Das habe ich jetzt ausprobiert. Und da nennt sich das aber Abenteuer Eltern, weil ich das so ein bisschen über die Podcast-Geschichte habe ja aufleben lassen. Und dann findet mich da über Abenteuer Eltern. Genau.
Sehr schön.
Ja, das reicht. Also irgendwo kann man mich finden.
Genau. Auf jeden Fall. Ganz am Schluss noch die Frage, gibt es irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen, was dir aber noch wichtig wäre, mitzuteilen?
Ich glaube, gefragt habt ihr das, was jetzt wichtig war, und es kam das, was auch kommen sollte. Mhm. Aber das Wichtigste ist, Familienleben zu genießen und wirklich in die Leichtigkeit zu kommen. Und jede Familie hat irgendwo irgendwas. Es geht nicht anders, weil viele zu mir kommen und sagen, ach, meine Freundin, die hat 5 Kinder und die macht es total easy und ich habe 1 Kind und ich kann es nicht hinkriegen. Sowas gibt's einfach nicht. Jeder hat irgendwo seine Themen, seine Baustellen und das gehört zum Leben dazu und man darf das nicht immer alles so ernst nehmen und sich da, sondern wirklich auch gucken, wo kann man mal drüber lachen oder wo kann man einfach mal das ein bisschen gechillter sehen, weil es bringt auch nichts, wenn ich mich da so Stress und so, ja, so zu verkrampfe, dann wird es nicht leichter, dann wird es nur schwieriger. Und das ist so ein bisschen auch meine Mission, würde ich sagen, die Leichtigkeit reinzubringen und den Spaß in die Familien zu bringen. Mit diesen unterschiedlichsten Charakteren, die da busch aufeinandertreffen, das kann eine ganz wunderbare und tolle Zeit einfach sein.
Sehr schön. Dann danke ich dir von Herzen, liebe Claudia, für das tolle Interview. Vielleicht
sehr, sehr gerne.
Nochmal weiter und nochmal eine Episode, aber du hast ja auch diesen tollen Podcast. Richtig, richtig toll. Alle, die das jetzt gehört haben und sagen, wow, interessant. Ich kenne Menschen, die Eltern sind, bin selber, habe Kinder, kenne Menschen mit Kindern. Empfehlt gerne diese Episode weiter und natürlich auch den Podcast von Claudia und alles weitere. Schaut mal, deine Bücher kriegt man über deine Website, über Amazon.
Die sind in Amazon eingestellt, aber über mich kann man sie auch kriegen.
Perfekt, genau. Da könnt ihr mal gucken und seid gespannt auf den Comic, der dann irgendwann rauskommen wird.
Ja.
Und schaut einfach mal bei der Claudia vorbei. Eine tolle Woche, bis zum nächsten Mal. Fröhliche Grüße und tschüss.
Ciao. Tschüss.
Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
www.identity-upgrade.de und
www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.